Herzlich willkommen zu dieser Sendung hier bei Radio Horeb und noch ein Gruß nach Südtirol an alle, die uns von Radio Maria verbunden sind. Es grüßt Sie, Marion Kuhl. Sie kennen die Situation, dass die Kirche in der Zeitung zerrissen wird. Heute haben wir mal einen ganz anderen Blickpunkt auf die Kirche, nämlich als die geliebte Braut des Herrn. Wir betrachten das Geheimnis der Kirche heute mit Daniel Pacho, den ich jetzt begrüßen darf. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist eine Frage, die ich mir schon häufiger einmal gestellt habe, ob wir eigentlich immer das richtige Bild von der Wirklichkeit haben. Sind die Dinge, die wir sehen und wahrnehmen, wirklich so, wie wir sie sehen und wie wir sie wahrnehmen? Oder ist es nicht einem jeden von uns schon einmal so ergangen, dass ihm in Bezug auf bestimmte Dinge oder einen bestimmten Menschen mit einem Schlag die Augen geöffnet wurden? Ja, wir vielleicht eine Sternstunde erlebt haben und plötzlich feststellen mussten, Mensch, das ist ja völlig anders, als ich bisher dachte. Ich habe eine Situation völlig falsch eingeschätzt. Ich habe gar nicht richtig gesehen. Oder ich habe vielleicht beispielsweise von einem Menschen immer nur eine Fassade gesehen und nehme erst jetzt wahr, was eigentlich hinter diesem Menschen steckt. Wir wollen zu Beginn den Geist Gottes bitten, dass er jetzt unsere Herzen erfüllt und unsere Augen öffnet für das Geheimnis der Kirche. Lasset uns beten. Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, dass du uns jetzt deinen Heiligen Geist schenkst, den du uns verheißen hast und der uns in die ganze Wahrheit einführen soll. Herr, öffne jetzt die Augen unseres Herzens und lass uns staunen, wie du selbst auf deine vielgeliebte Braut, die Kirche, schaust. Nimm jetzt von uns wirklich jeden Schleier, alles, was diesen wahren Blick auf die Wirklichkeit der Kirche verstellt, dass wir sie sehen, wie du sie siehst. Darum bitten wir dich. Durch Christus, unseren Herrn. Kann der Mensch eigentlich als Mensch sehen? Was können wir in dieser Wirklichkeit wahrnehmen? Diese Frage stellte sich schon einer der ersten uns bekannten griechischen Philosophen. In seinem berühmten Höhlengleichnis stellte sich Platon, der circa im Jahre 400 vor Christus gelebt hat, den Menschen vor, wie er in einer unterirdischen Höhle sitzt. Er sitzt in dieser Höhle und er ist gefesselt. Von Kindheit an ist er an Beinen und an seinem Hals so fixiert, dass er den Kopf nicht drehen und wenden kann. Es bleibt dem Menschen nur eins, er schaut stets auf die hintere Wand in seiner Höhle, in der er sitzt. Er kann sich nicht bewegen. Und er sitzt mit seinem Rücken zum Ausgang dieser Höhle. Diese Höhle, sie ist langgestreckt und es führt ein langer Weg zum Ausgang. Das Licht fällt also vom Rücken des Menschen in diese Höhle hinein. Und das Einzige, was der Mensch in seiner Höhle sehen kann, das sind die Schatten der Gegenstände, die sich vor dem Höhleneingang befinden. Ja, er kann an seiner Wand wie gleichsam bei einer Projektion immer nur die Schatten der Dinge sehen, die draußen in der Welt sich bewegen. Er kann den Schatten eines Vogels wahrnehmen, der vor diesem Höhleneingang entlang fliegt. Und weil der Mensch niemals einen echten Vogel gesehen hat, deshalb hält er diese Schatten, die er an der Wand sieht, für die wahre Welt. Er hält alle Vögel für schwarz. Was Platon schon damals sagen wollte, ist, dass die meisten Menschen die ihnen vor Augen stehende Welt für die wahre Wirklichkeit halten, obwohl dies nicht die wahre Welt ist, sondern lediglich ein Schatten und ein Abbild der wahren Welt. Das, was uns unser gesunder Menschenverstand als Wirklichkeit zu glauben anhält, es ist nicht die wahre Wirklichkeit, sondern es ist nur eine minderwertige Kopie. Es gibt neben der für unsere Augen sichtbaren Welt noch eine viel bedeutendere Welt. Eine wirkliche Welt der wahren Dinge. Vielleicht kann uns dieses bekannte Höhlengleichnis helfen, wenn wir jetzt auf die Kirche schauen wollen. Ich möchte Sie einladen, dass wir auf das Geheimnis der Kirche schauen. Und dabei wird es entscheidend sein, ob wir bereit sind, uns bildlich gesprochen umzuwenden, aus unserer Höhle herauszutreten, um die wahre Identität der Kirche zu entdecken. Bin ich bereit, mich umzuwenden, Neues zu sehen und an der Kirche zu erkennen? Ein solch neuer Blick wird mich zunächst einige Mühe kosten. Denn um im Bild zu bleiben, muss ich ja schließlich aus meiner Höhle herausklettern. Und sicherlich werde ich zunächst durch das starke Sonnenlicht geblendet werden. Ja, und außerdem muss ich dabei akzeptieren, dass ich bisher nur schattenhafte und verzerrte Umrisse wahrgenommen habe und die Kirche, wie sie in Wahrheit ist, noch gar nicht kenne. Machen wir uns also jetzt auf den Weg. Kriechen wir aus der Höhle heraus, verlassen wir das, was wir so zunächst vor Augen haben, wenn wir an die Kirche denken, und schauen wir auf das Geheimnis der Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil, es gibt uns einen Hinweis darauf, dass wir beim Blick auf die Kirche sozusagen auf der Hut sein müssen, vor dem, was unsere Augen wahrnehmen. Die Väter des Konzils bezeichnen die Kirche als Sakrament. Und wenn Sie sich schon ein wenig an das katholische Sprachspiel gewöhnt haben, dann wissen Sie, dass Sie beim Stichwort Sakrament immer aufpassen müssen. Denn überall dort, wo die Kirche von Sakrament spricht, will sie damit sagen, dass es zwei Wirklichkeiten oder zwei Welten gibt. Bei einem Sakrament gibt es immer die eine Wirklichkeit, die ich mit meinen Sinnen wahrnehmen kann. Das, was alle Menschen mit ihren Augen sehen, mit ihren Ohren hören oder mit den Sinnen erfahren können, spüren. Schauen wir ganz konkret beim Sakrament der Taufe. Was sehen alle und was hören alle? Sie sehen das Wasser, mit dem der Täufling übergossen wird, und sie hören den Satz des Taufenden, der spricht: Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So wird es jeder wahrnehmen, der bei der Taufe dabei ist. Aber das ist natürlich nicht alles. Das wissen wir. Es geht niemandem um das Wasser. Niemand wird auf die irrsinnige Idee kommen, sein Kind in die Kirche zu bringen, damit es vom Pfarrer einmal richtig gewaschen wird. Um diesen sichtbaren Teil geht es nicht. Und wenn ich nur bei diesem sichtbaren Teil verweile, dann werde ich das ganze Theater, das um die Taufe gemacht wird, auch nicht begreifen. Ich kann das Geheimnis der Taufe, des Sakraments, nur dann erahnen, wenn ich neben dem sichtbaren Teil auch den für meine Augen unsichtbaren Teil betrachte, nämlich die dahinterstehende geistige Welt, in der ein Mensch durch den Empfang der Taufe eingetaucht wird in Gott. Wenn ich erahnen kann, dass das Übergießen mit Wasser ein Abbild dafür ist, dass ein Mensch reingewaschen wird von dem unsichtbaren Schmutz aller Sünde und als Gotteskind einen wahren Namen erhält. Also immer Vorsicht beim Stichwort Sakrament. Sakrament bedeutet, dass es immer zwei Wirklichkeiten gibt. Eine sichtbare, die als Zeichen fungiert für eine andere Wirklichkeit, die viel entscheidender ist, die wir aber mit unseren menschlichen Augen nicht sehen können. Diese beiden Wirklichkeiten, sie gehören zusammen. Aber dazu kommen wir später. Die Kirche, sie ist ein Sakrament. Ja, das Zweite Vatikanische Konzil bezeichnet sie sogar als Ursakrament. Also merken wir uns schon an dieser Stelle unbedingt, dass ich beim Blick auf die Kirche aufpassen muss. Und dass ich nicht bei dem stehen bleiben darf, was ich an der Wand meiner Höhle sehe. Wenn ich wirklich wissen möchte, was oder wer die Kirche ist, dann darf ich nicht an dem hängen bleiben, was ihren sichtbaren Teil ausmacht. Dann darf ich nicht an dem hängen bleiben, was alle Menschen sehen, nämlich eine Gemeinschaft, einen Verein, bestimmte Gebäude, die zu diesem Verein gehören, eine hierarchische Ordnung, den Papst, die Bischöfe und die Priester, den Vatikan, meinen Pfarrer und so weiter und so fort. Das alles ist Teil der Kirche und er gehört zu dem Teil, den alle sehen können und den wir deshalb schnell mit der Realität verwechseln. Aber wir haben ja gesagt, dass wir uns umwenden möchten, dass wir nicht auf diese schattenhaften Abbilder schauen wollen, sondern auf die wirkliche Gestalt der Kirche. Hierzu möchte ich Sie einladen, dass wir uns zunächst an den Anfang der Liebesgeschichte Gottes mit dem Menschen begeben. Gott hat den Menschen geschaffen. Und der Mensch blieb für ihn kein Geschöpf wie alle anderen, sondern er war Gottes Geschöpf, das als sein Abbild etwas Einmaliges und etwas ganz Besonderes enthielt. Als Abbild Gottes konnte der Schöpfer sein Geschöpf lieben. Und nur deshalb ist Gott bereit, alles für seinen Menschen, für sein Geschöpf zu geben, weil er im Menschen ein freies Wesen erkennen konnte, das einzig in der Lage war, seine Liebe zu beantworten. So sehr diese erste Liebe Gottes für Adam, für den ersten Menschen in seinem Herzen, diesem Adam persönlich galt, so wissen wir doch darum, dass diese Liebe viel weiter und viel größer ist, als man zunächst vermuten könnte. Es handelte sich dabei ja nicht um einen isolierten Blick auf nur einen Menschen, sondern Gott liebt alles und jeden, der zu diesem Adam, der zu diesem ersten Menschen gehört. So wie ein Bräutigam entflammt von der Liebe zu seiner Braut, auch in der Familie der Braut die Wurzeln seiner Braut liebend erkennen wird, so liebt Gott nicht nur diesen einen Adam, sondern in gleichem Maß einen jeden, der diesem einen Adam entspringt. Wir wissen ja von uns Menschen, dass wir uns nicht uns selbst verdanken. Jeder Mensch verdankt sich einem anderen Menschen. Wir sind nicht vom Himmel gefallen oder als Schöpfung aus dem Nichts vom Storch gebracht worden, sondern wir entstammen einer Familie. Wir bestehen, biologisch gesprochen, aus den Genen unserer Eltern, unserer Urgroßeltern und all unserer Vorfahren. Ja, und weil Gott jedes Gen seines Menschen liebt, liebt er gewissermaßen alle, die diesen Adam in sich tragen. Vielleicht kann man das ein wenig vergleichen mit der Erfahrung, die Eltern machen können, wenn sie beispielsweise in den Kindern ihrer Kinder, also in ihren Enkeln, ihr eigenes Fleisch und Blut erkennen. Und diese beginnen zu lieben, so wie sie eigentlich nur ihre eigenen Kinder geliebt haben. Auch die Bereitschaft, sich für diese Kindeskinder hinzugeben und verzehren zu lassen, sie steht der Hingabe an die eigenen Kinder in nichts nach. Gott erkennt also in jedem Menschen sein Abbild. Und er liebt jeden Menschen als Schöpfer. Wir wissen, wenn wir in die Geschichte des Menschen schauen, dass der Mensch durch eigenes Versagen einen Teil dieses Abbildseins zerstört hat, indem er sich von Gott abwandte. Und so wie ein Spiegel, der eben noch ausgerichtet war auf das helle Licht der Sonne und strahlte und leuchtete, dadurch, dass er sich von der Sonne abwendet, zu einer matten und dunklen Scheibe werden kann, so hat auch der Mensch alle Leuchtkraft, die ihm als Abbild Gottes zu eigen war, durch sein Nein, durch die Sünde, dadurch, dass er sich von Gott abgewandt hat, verloren. Das hatte die fatale Folge, dass von nun an die Menschen auch untereinander nicht mehr dieses strahlende Ebenbild und Abbild Gottes erkennen konnten. Ja, sogar die Gemeinsamkeit des Adams reichte nicht mehr aus, um miteinander in gegenseitiger Achtung und Würde zu leben. Der Bruder, der mir eben noch leuchtendes Abbild Gottes war, er wurde mir plötzlich zu einem fremden Gegenüber, zu jemandem, der wirklich gegen mich steht oder versucht, sich über mich zu stellen. Die Gemeinsamkeit der Gene des Adams, sie reichte nach dem Sündenfall nicht mehr aus, die Menschen in einer Familie zusammenzuhalten. Der gemeinsame Rückblick aller Menschen auf ihre Wurzeln, auf das, was sie miteinander verbindet, ihre Familie, ihre gemeinsame Herkunft, sie konnte das Auseinanderbrechen der Menschheitsfamilie nicht verhindern. fragen wir uns ruhig einmal, was das für Gott bedeutet haben muss. Dieses Auseinanderbrechen seiner Kinder beobachten zu müssen. Ich wünsche Ihnen nicht die Erfahrung, die manche Eltern machen müssen, die jedes ihrer Kinder gleich und grenzenlos lieben, aber zuschauen müssen, wie unter ihren Kindern Hass und Streit herrschen. Aber wie gesagt, dieser Rückblick auf die gemeinsame Herkunft, auf die gemeinsamen Gene, auf die gemeinsame Familie, dieses Bezogensein auf den Schöpfer, die Gemeinsamkeit mit dem ersten Menschen Adam, sie reichten nicht aus, um die Menschheit zu einen. Wenn wir uns weiter auf der Pferde der göttlichen Liebe bewegen, dann werden wir eine weitere Dimension seiner Liebe entdecken. Und zwar eine Dimension der Liebe, die über die Liebe als Schöpfer seines Menschen hinausreicht. Schon im alten Bund, in dem Gott seinem Volk als Schöpfer und Herr gegenübertritt, finden wir Hinweise darauf, dass Gott für seinen Menschen eine Zukunft bestimmt hat, die Beziehung Gottes zu Menschen noch einmal grundlegend verändern sollte. Die Zukunft, die auf den Menschen wartet, sie soll nicht nur die Zukunft des Geschöpfes mit seinem Schöpfer sein. Ja, wir spüren in manchen Texten der Propheten, dass Gott schon von einer ganz anderen gemeinsamen Zukunft mit dem Menschen träumt, in der er dem Menschen nicht bloß als Schöpfer gegenüberstehen wollte, sondern als Partner. Und so können wir aus allen Bundesschlüssen, die Gott seinem Volk anbietet, heraushören, dass es nicht um die Festschreibung einer bestehenden Ordnung der Vergangenheit, also ich bin dein Gott und du bist mein Geschöpf, geht, sondern dass am Horizont der Traum von einer Zukunft erscheint, in der sich Gott und Mensch vermählen sollen wie Braut und Bräutigam. Das ist das Wunder des göttlichen Heilsplanes. Aus dem Geschöpf sollte die Braut werden. Aus dem Menschen sollte die in freier Liebe antwortende gemeinsame Begegnung entstehen. Was bedeutet es, dass sich in der göttlichen Liebe zum Menschen eine solche bräutliche Dimension findet? Wenn man in der kindlichen Liebe zunächst einmal auf all das schaut, was das Kind mit seinen Eltern aufgrund seiner Vergangenheit und aufgrund seiner Herkunft verbindet, dann wird man im Wesen der bräutlichen Liebe nicht das Vergangene finden, sondern erkennen, dass es bei bräutlicher Liebe stets um die Zukunft geht, um die Zukunft des Menschen. Ein Kind wird sich nach dem Gesetz des Lebens von seinen Eltern wegentwickeln und irgendwann einmal seine eigenen Wege gehen. Wohingegen eine Braut und ein Bräutigam, die an die Zukunft denken, auf ihre Vermählung schauen, also auf ihren Weg, der sie zueinander führt und sie miteinander verbindet. Wenn Gott also beginnt, den Menschen zu lieben und um ihn zu werben, wie nur ein Bräutigam um seine Braut wirbt, dann geht es um die Zukunft von uns Menschen. Ja, dann träumt Gott von unserer Zukunft mit ihm. Und jetzt erahnen wir vielleicht, warum schon die ersten Christen in sehr alten Texten der frühchristlichen Jahrhunderte die Beziehung von Kirche und Welt so begriffen haben, dass die Welt auf die Kirche hin erschaffen wurde. Ja, dass sich in der Kirche etwas erfüllen soll, was mit der Zukunft des Menschen zu tun hat. Mit der wahren Zukunft des Menschen, die Gott für uns bestimmt hat. Aber bleiben wir zunächst noch einen Augenblick in der Situation, dass Gott im alten Bund seinem Volk nur als Schöpfer und eben noch nicht als Bräutigam bekannt war und gegenüberstand. Wie sollte er jetzt dem Menschen zeigen, dass er mit ihm nicht nur eine gemeinsame Vergangenheit hat, weil er sein Schöpfer ist, sondern vor allem eine gemeinsame Zukunft in der Einheit des Bundes? Zunächst sollten wir uns noch einmal klarmachen, dass diese den Menschen so sehr übersteigende Rolle für den allmächtigen Gott nicht nur ein dienendes fünftes Rad zu sein, sondern wirklich Partner, Bundespartner zu werden, dass eine solche Rolle natürlich keinem einzelnen Menschen zukommt. Hier geht es nicht darum, dass sich Gott in einen besonderen Menschen vernarrt hätte und diesen Auserwählte nun mit ihm die Ewigkeit zu verbringen, weil ihm die Nase so gut gefällt. So sehr Gott immer auf den Einzelnen schaut, gilt seine Liebe allen Gliedern der Menschheit. Und so sehr es immer einzelne Menschen waren, die er in die intimste Beziehung mit ihm gerufen hat, so gilt doch jede dieser besonderen Berufungen allen Gliedern der menschlichen Familie. Das ist der tiefste Grund dafür, dass unsere Kirche universal ist. Also, dass wir kein Elitetrupp für einzelne Auserwählte sind, sondern dass die Kirche den Anspruch erhebt, für alle Menschen der Ort zu sein, der die Zukunft des Menschen ausmacht. Geht hinaus in die ganze Welt. Tauft alle. Für alle und auf alle Menschen hin ist die Kirche bestimmt. Aber bleiben wir bei dieser schwierigen Frage, wie sollte Gott aus seinem Geschöpf seine Braut machen? Also wie sollte er die Beziehung zu Menschen auf diese völlig neue Ebene, auf dieses gänzlichst andere Niveau heben? Im 5. Kapitel des Epheserbriefes lesen wir: Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Soweit der Epheserbrief. Damit Gott für den Menschen Bräutigam werden konnte, musste zunächst einmal der Sohn den Vater verlassen. Ja, um wirklich Bräutigam werden zu können, um wirklich frei zu sein für eine neue Bindung, musste der Sohn den Schoß des Vaters verlassen. Und dieser erste Schritt, so wie es heißt, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen, dieser erste Schritt des Verlassens ereignet sich im Geheimnis der Menschwerdung. Deshalb ist es keine Zufälligkeit, dass im Augenblick der Menschwerdung die Rolle des Menschen als Braut in Maria Realität wird. Die Menschwerdung ist das einschneidende Erlebnis, in dem sich Gott zum Bräutigam des Menschen macht und der Mensch zur Braut Gottes werden kann, in Maria selbst. Ja, und wie nur die Braut eines Mannes dann auch Mutter werden kann, so konnte auch Maria nur dadurch zur Mutter werden, indem sie zunächst zur Braut Gottes wurde, zur Braut des Heiligen Geistes. Maria, sie sollte ja nicht die entwürdigende Rolle einer Leihmutter oder eines lebendigen Brutkastens einnehmen, nein, sondern wenn wir uns den Dialog des Engels Gabriels mit der Gottesmutter genau anschauen, dann werden wir sehen, dass es in diesem Dialog zunächst einmal um Brautschaft geht. Um ein freies Ja. Nicht zu einem bestimmten Projekt der Mutterschaft, das begrenzt ist, sondern dass es um ein freies, absolutes und ungebundenes Ja zum Willen und zum Plan Gottes geht. Hier können wir das tiefe Geheimnis Mariens betrachten, die Braut und Mutter zugleich ist. Nur Mutter, das geht nicht, das ist einleuchtend. Und dass sie nicht nur Braut geblieben ist, das steht uns in Jesus lebendig vor Augen. Maria ist Braut und Mutter. Und deshalb ist es nicht unerheblich, dass sie diese ihre beiden Sendungen auch leibhaftig dadurch zum Ausdruck bringt, dass sie Jungfrau und Mutter zugleich ist. Die Mutterschaft Mariens, sie bestätigt vor aller Welt ihre Brautschaft. Und der Dialog des Engels ist nichts anderes als das Werben Gottes und die Zustimmung des Menschen in einem Vermählungswort. Denn, wie gesagt, es geht nicht um einen Erziehungsvertrag für den Sohn Gottes, sondern der Engel Gabriel bittet im Namen Gottes um die uneingeschränkte Hingabe, darum, dass sich Maria, ohne zu verstehen, ganz und gar dem Willen und dem Plan Gottes ausliefert. Ja, und das begegnet uns nur in der Eheschließung. Sonst gibt es auf Erden ein solches Jahr nicht, in dem es nicht um ein bestimmtes Projekt geht, um eine bestimmte Aufgabe, sondern um eine Person, die ich bedingungslos annehme und an die ich mich bedingungslos hingebe. Dass das alles nicht reine Theorie oder mystische Plänkelei bleibt, das belegt uns wirklich das Kind, das Maria 9 Monate später in ihren Armen trägt. Das erste Vermählungswort, das Gott zu uns Menschen gesprochen hat, es ging an Maria. Und die Ernsthaftigkeit des Vermählungswortes, sie ist uns bezeugt durch die Geburt des Kindes. Gott spielt nicht. Er will dem Menschen nicht nur den Kopf verdrehen, sondern er ist bereit, ernst zu machen mit diesem Angebot der Brautschaft und der Vermählung. Das Angebot der Brautschaft. Das Angebot der Brautschaft, es schließt für beide Partner die Bereitschaft ein, sich von sich selbst, ja, sich selber ganz und gar dem anderen zu geben. Das ist es doch, was bräutliche Liebe auszeichnet, dass ich bereit bin, mich dem anderen mit Haut und Haaren, also konkret bis in den Leib hinein, hinzugeben. Hier spüren wir auch, dass bräutliche Liebe einen Leib benötigt, damit sich diese Liebe leibhaftig erweist und nicht nur hohles Geschwätz bleibt. Das Zweite Vatikanische Konzil, es hat der Kirche wieder neu in Erinnerung gerufen, dass sie in Maria auf ihr Urbild schauen darf, weil eben dieser Heiratsantrag Gottes an sein Volk zunächst an Maria erging. Wenn wir also in Maria auf diejenige schauen, der Gott diesen Heiratsantrag gemacht hat und mit der er sich vermählt hat, dann dürfen wir in Maria die Kirche als diese Braut Gottes erkennen. Das ist in der Tat ein großes Geheimnis, über das wir staunen sollten. Aber schauen wir zunächst noch einmal auf dieses Ereignis, in dem die Braut zur Braut wird. Was macht eine Braut zur Braut? Eigentlich nichts. Zumindest nichts aus sich selbst. Schauen Sie, eine Braut, die kann machen, was sie will. Sie wird nicht dadurch zu einer Braut, dass sie selber stundenlang vorm Spiegel steht, an sich rumpoliert und sonst was probiert. Sondern es ist die Liebe des Bräutigams, die aus einer Frau wirklich eine Braut machen kann. Nämlich erst dann, wenn der Bräutigam um ihre Hand anhält. Das scheint mir wichtig zu sein. Nichts, aber auch gar nichts trägt die Braut dazu bei, dass sie Braut ist. Es ist die Hingabe des Bräutigams. Es ist der Antrag des Bräutigams und sein vollzogenes Ja-Wort im Ehebund. Das ist verrückt. Die Kirche ist nicht deshalb Braut, weil sie selber irgendetwas hätte, was sie zur Braut qualifizieren sollte. Ja, sie hat nichts Schönes zum Anziehen, sie hat nichts, was sie dem Bräutigam geben könnte, sondern es ist nur der Herr selbst, der sie zur Braut erwählt hat und nur durch diese letztlich nicht zu erklärende Wahl ist die Kirche zur Braut Gottes geworden. Das kann man menschlich nicht erklären und nachvollziehen, so wie kein Hochzeitspaar der Welt am Tag der Eheschließung vorm Traualtar den anderen Menschen erklären kann, warum er nun ausgerechnet diese eine Frau unter 3,5 anderen möglich Milliarden Frauen ausgewählt hat. Die Braut verdankt ihre Brautschaft allein dem Bräutigam. Das scheint mir eine sehr wichtige Erkenntnis zu sein, wenn wir jetzt noch mehr auf das Geheimnis der Kirche schauen. Ich möchte Sie einladen, dass wir uns nun im Geist in die Geburtsstunde der Kirche begeben. Im Katechismus der katholischen Kirche finden wir die in der Tradition der Kirche gepflegten Texte, die davon sprechen, dass die Kirche am Kreuz aus der Seitenwunde Christi heraus entsteht. Ja, so wie Eva aus der Seite des Adams genommen und geformt wird, so bildet sich die Kirche aus der geöffneten Seite Jesu am Kreuz, aus der Blut und Wasser fließen. Hier nun ist etwas geschehen. Wir haben gesagt, der erste Heiratsantrag an die Kirche, er geschah durch den Engel Gabriel an Maria. Und sie hat Ja gesagt. Vielleicht kann man diesen ersten noch nicht öffentlichen und privaten Heiratsantrag vergleichen mit dem geheimen Heiratsantrag im Verborgenen, der jeder öffentlichen Vermählung vorausgeht. Natürlich, bevor ein Paar in die Öffentlichkeit tritt und sich öffentlich vermählt, haben die beiden das zunächst untereinander ausgemacht. Jetzt am Kreuz soll diese Brautschaft und diese Vermählung offenbar werden. Voraussetzung ist die Zustimmung beider, die bereits gegeben ist. Jetzt am Kreuz wird es ernst. Am Kreuz findet die offizielle Vermählung des Bräutigams mit seiner Braut, mit der Kirche statt. Was geschieht am Kreuz? Der Bräutigam, Christus, er hat um seine Braut geworben. Ja, 33 Jahre lang hat er dem Menschen seine Liebe beteuert. Er hat immer wieder davon gesprochen, dass er bereit ist, sich für den Menschen hinzugeben, sich auszuliefern, alles zu geben für diesen Menschen. Christus wusste, dass er die neue Beziehung, die zwischen Gott und Mensch entstehen sollte, also die neue Beziehung der Brautschaft, dass diese Beziehung nicht auf der alten Schöpfungsordnung gegründet sein konnte. Nein, sie bedurfte einer völligen Veränderung. Zur Braut konnte er den Menschen erst dadurch erkoren, dass er seine Hingabe, seine Bereitschaft, alles sich ganz zu verschenken, nicht nur mit dem Mund beteuerte, sondern dadurch, dass er sie vollzog. Erst in seinem Sterben, im Beweis seiner Liebe, konnte seine Braut zur Braut werden. Ja, weil er den Menschen nicht nur als Geschöpf anschauen wollte, sondern als Bräutigam. Deshalb musste er diese Hingabe bis zu seinem Blut vollziehen. Ein Schöpfer, der stirbt nicht für sein Geschöpf. Nur ein Bräutigam ist bereit, sich für seine Braut aufzuopfern und hinzugeben. Weil Gott den Menschen als Bräutigam anschaut, ja, weil er im Menschen seine eigene Zukunft sieht, deshalb ist er bereit, seine eigene Zukunft hinzugeben und ganz mit dem Schicksal des Menschen zu verbinden. Unter dem Kreuz entsteht diese neue Beziehungsebene zwischen einem Gott, der sich nicht mehr verhält wie ein Schöpfer, sondern wie ein liebender Bräutigam, der sich hingibt, der bereit ist, um der gemeinsamen Zukunft willen zu sterben, sich aufzugeben, damit der andere leben kann. Nichts anderes vollzieht sich bei jedem Vermählungsspruch. Ich bin bereit, mich dir ganz hinzugeben. Ich gehöre ganz dein. Meine Zukunft, das bist du. Unter dem Kreuz wird deshalb die Kirche geboren als Braut Christi. Zuvor hat es sie nicht geben können, weil es die Braut noch nicht gab. Aber dieses neue Gebilde, das als Gegenüber des sich hingebenden Gottessohnes entsteht, das ist die Braut Gottes, die Kirche selbst. Deshalb ist die Kirche zutiefst mit dem Kreuz verbunden. Der Ort der Kirche, er wird immer unter dem Kreuz sein, weil das Kreuz ihre Geburtsstunde darstellt. Ja, der Ort der Kirche ist unter dem Kreuz. Die Kirche ist in ihrem Wesen immer die geschwächt unter dem Kreuz stehende Braut, erbärmlich und arm, die nichts aus sich selber hat, die kein Argument vorbringen könnte, warum sich der Herr ausgerechnet für sie verzehren sollte, sondern die dieses Übermaß der Liebe nur demütig annehmen und entgegennehmen kann. Ich gebe mich hin für dich. Fortan bist du meine Braut. Und ich erneuere diese Hingabe meines Leibes und meines Blutes tagtäglich in jeder Feier der heiligen Eucharistie. Das hören wir doch, wenn wir die Messe besuchen. Christus spricht, ich gebe mich hin, nimm, das ist mein Leib für dich, das ist mein Blut für dich. Diese Erneuerung, diese liebende Hingabe des Bräutigams ist es, was uns zur Kirche macht. Und deshalb lebt die Kirche von der Eucharistie. Würde an einem einzigen Tag die Eucharistie nicht gefeiert werden, so würde die Kirche aufhören zu bestehen, weil sie dann nicht mehr Braut ist, weil sie eben nichts aus sich selbst hat, sondern weil sie einzig und allein von dem lebt, was der Herr für sie tut und was der Herr für sie hingibt. Das ist die wahre Identität der Kirche, nicht das Sichtbare, was man sehen und greifen kann, nicht das, was sie aus sich selbst ist, sondern das, was sie vom Herrn empfängt. Deshalb gehört es gleichsam zum Wesen der Kirche, mausearm zu sein. Nichts aus sich selbst zu haben, sondern stets angewiesen zu sein auf das, was sie von ihrem Bräutigam erhält. Vielleicht kann uns ein letzter Gedanke noch helfen, diesen Blick des Herrn auf seine Braut, also diesen Blick Jesu auf die Kirche zu vertiefen. Machen wir uns hierbei bewusst, dass die Kirche als Braut Christi nicht ein Theoriegebäude ist, sozusagen eine Hirngespinst von frommen Theologen und Mystikern, sondern, so wie es die Heilige Schrift selber sagt, dass diese Braut, die Kirche, einen Leib hat, dass sie sichtbar ist. Also, dass zu ihr auch dieser sichtbare Teil und diese sichtbare Wirklichkeit hinzugehören. Schließlich ist sie Sakrament. Und wir haben gesagt, zu einem Sakrament gehören immer zwei Dinge. Das Sichtbare und die unsichtbare Wirklichkeit. Kirche hat einen Leib. Und dieser Leib ist notwendig mit allem, was dazugehört. Also mit all dem, was wir an der Kirche auch sehen können. Und so wie wahrscheinlich nur in den seltensten Ausnahmefällen des menschlichen Lebens eine menschliche Braut wirklich in allen Teilen ihres Leibes von großer Ansehnlichkeit strotzt, so wird es auch mit dem Leib der Kirche sein. Auch an der Kirche gibt es einfach Glieder, die dazugehören, auch wenn sie mich in ihrer Betrachtung vielleicht nicht sofort und unmittelbar an dieses tiefe Geheimnis der Brautschaft erinnern. Und doch sind sie Teil dieses einen Leibes. Wenn ich meine Braut wirklich liebe, dann werde ich sogar ihre Hühneraugen lieben. Dann werde ich auch die Flecken und Makel an ihrem Leib nicht verabscheuen, weil die Brautschaft dieses Leibes das größere Geheimnis ist, was alle Flecken und Makel zuzudecken vermag. Ja, wenn ich die Kirche als Braut Christi betrachten kann und dieses Geheimnis der Kirche tiefer erahne, dann darf ich wissen, dass dieses Geheimnis stets größer ist als alle Flecken und Makel, die mir in einzelnen Gliedern dieses Leibes begegnen können. Machen wir uns bewusst, wenn wir die Kirche konkret in ihrem sichtbaren Teil anschauen, dass auch das letzte Glied an ihr ein Teil dieses großen Geheimnisses ist, nämlich der Braut. Und dass der Herr in jedem Augenblick bereit ist, sich ganz und gar für den ganzen Leib der Kirche, auch für den letzten Fußzeh an ihr, hinzugeben mit seinem letzten Tropfen Blut. Ja, ich sehe manchmal auch die schmutzigen Seiten der Kirche, das befleckte Kleid. Ich sehe, dass sie selber durch Schuld zerfleckt ist, dass sie vielleicht Narben im Gesicht trägt. Aber ich darf darauf vertrauen, dass der Herr selbst seine Braut herrichtet. Und er schaut anders auf sie. Denken wir noch einmal an dieses Höhlengleichnis, von dem wir zu Beginn gehört haben. Der Herr, er schaut nicht auf diese schäbigen Schattenseiten. Er lässt sich auch nicht von den Kratzern im Gesicht seiner Braut davon abhalten, sie zu lieben, sich für sie hinzugeben und sie ins Brautgemach zu führen. Seine Liebe ist stärker als alles, was einzelne Teile des Leibes dieser Brautschaft entgegensetzen können. Seine Liebe selbst, seine bräutliche Liebe ist es, die alle Untreue des Leibes zu heilen vermag. Nach seinem Angebot unter dem Kreuz, sich ganz und gar für seine Braut hinzugeben, brauchen wir keine Flecken und Makel mehr fürchten. All das wird er selber an uns heilend gesund lieben und uns immer mehr zu der Braut umgestalten, mit der er eine Ewigkeit lang im Brautgemach verweilen will. Bitten wir den Herrn jetzt um seinen Segen und bitten wir ihn um die Gnade, dass wir immer dann, wenn wir von der Kirche sprechen, an die Kirche denken und einzelne Glieder der Kirche betrachten, dass wir diese unendliche Liebe des Bräutigams für seine Braut in der Kirche wahrnehmen und von ihr reden. Vater im Himmel, so bitte ich dich jetzt um die Ausgießung deines Geistes der Heiligkeit. Ich danke dir für dein unendliches Liebesangebot, in dem du uns Menschen zur Brautschaft Gottes berufst, uns in deine Kirche als Teil deiner geliebten Braut gerufen hast. Segne uns in unserer Brautschaft und schenke uns diesen wahren Blick für das Geheimnis deiner Liebe. So segne und stärke, versiegle eure Brautschaft im Heiligen Geist, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist.
Amen. Ein herzliches Dankeschön an Daniel Pacho für diesen Vortrag, die geliebte Braut des Herrn, das Geheimnis der Kirche. Wenn Sie diese Sendung gerne haben möchten, als CD melden Sie sich einfach bei unserem CD-Dienst unter der 0700 75 25 75 20 oder schauen Sie auf unserer Homepage nach www.horeb.org.